So, wollen noch danken. So wollen wir dir, Herr, heute Morgen ganz herzlich danken, dass die Sonne scheint. Wollen dich ganz herzlich bitten, lass es auch geschehen in unseren Herzen, dass wirklich dein Licht hineindringt. Schenk es ganz besonders da, Herr, wo auch heute Morgen wieder trübe Gedanken versuchen, deine Gedanken wegzudrängen. Lass es geschehen, Herr, dass deine Sonne wirklich tief in die Herzen hineinleuchtet, dein Heiliger Geist. Schenke es, Herr, und segne jetzt auch diese Stunde, die wir vor uns haben. Wir glauben dran, Herr, dass du wieder für manchen von uns wirklich eine ganz klare, direkte Anfrage hast. Und lass das vernehmen. Und lass uns in der Weise auch ganz offen sein, Herr. Erinnere uns daran, an dieses, was du von uns haben möchtest. Und erinnere uns daran, dass wir das wegtun, Herr, was deinem Reden jetzt im Wege ist. Wir preisen dich heute Morgen und beten dich an von ganzem Herzen. Amen.
Ein herrlicher Tag in einem herrlichen Haus. In einem herrlichen Werk mit lauter herrlich lieben Menschen. Aber es bewegt mich, wie viele von Ihnen auch Krankheitsnöte und Sorgen haben. Und das bewegt einen sehr. Und da wünsche ich Ihnen, dass die Sonne Jesus mit Ihnen mitgeht. Die Sonne, die mir lacht, ist mein Herr Jesus Christus. Wie so an einem Morgen, wo das schon gleich uns erhebt und fröhlich macht. Aber wir tragen da auch mit. Ich habe das doch vernommen, dass auch eventuell jemand heute sogar abreisen muss. Es bewegt uns, da wollen wir auch dafür beten, für die Krankheitsnöte, die oft so belastend sind und schwer sind. Alles unter Gottes Kontrolle. Ich habe dazu ausgewählt aus Matthäus 6 von der Bergpredigt. Matthäus 6, die Verse 24 bis 34 von den Sorgen. Ich habe schon gestern Abend erzählt, wie das mir da so tröstlich wurde, wie es diese Afrikanerin mir gesagt hat. Und das ist ja immer wieder so, dass oft ganz schlichte Worte, die uns sogar völlig klar sind, aber im richtigen Moment zugesprochen und vom Heiligen Geist bekräftigt, eine ganz große Glaubensstärkung sein können. Sie kennen doch dies, dass man sich den Glauben nicht selber einreden kann. Das behaupten ja manche Zweifler. Aber man kann sich den Glauben nicht einreden. Sie brauchen jemanden, der ihnen das zuspricht. Der sagt, Christus sagt. Das ist ganz merkwürdig. Da war ein Widerstandskämpfer im Dritten Reich, der Peter Mün, ein Norweger, der in einer Einzelzelle saß und der hat Tagebücher geschrieben. Und er ist ganz nah gekommen an den Glauben in die Glaubenstiefe und hat damals nicht mal ein Papier und Bleistift in seiner Zelle gehabt. Er hat all seine Erinnerungen auf Klopapier gestochen und hat es in so einen, hinten in so einen Schacht versenkt. Da haben wir es gefunden, Peter Mönch Tagebücher im Fischer Verlag erschienen. Und da sieht man am Ende, er sagt, aber das ist ja alles nur eingebildet. Und das Wunder, dass Christus immer das benutzt, dass er das Wort des Zuspruchs gebraucht. Deshalb ist so wichtig, dass sie einem Kranken, einem Angefochtenen das sagen und Gottes bekräftigen kann durch den Zuspruch. Man kann sich's nicht selber einreden. Da wird immer was Verrücktes rauskommen. Der Zuspruch des Glaubens, der kräftig wirkt, das Wort Gottes, das bekräftigt wird. Und jetzt geht es darum, unter dieses Thema, alles unter seiner Kontrolle. 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das wäre schon ein ganzes Wort für uns heute, wie die materiellen Dinge in unserem Leben so beherrschend sind und gleichzeitig auch so eine Herrschaft ausüben über unsere Gedanken. Deshalb das Wort Mammon, das ist ein Götzenname. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, Sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, oder früher im Altluther das Übrige alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Ich habe Ihnen schon gestern erzählt, dass ich gerne in alten Predigten lese. Ich habe das von erfahrenen Predigern gelernt. Etwa Wilhelm Busch hat immer uns Jungen empfohlen, jeden Tag eine alte Predigt, der Erweckungsprediger, zu lesen. 17., 18., 19. Jahrhundert. Maß zu nehmen an diesen großen Schätzen, wie Gott gewirkt hat. Auch in unserem Württemberger Land haben wir ja die Schätze. Und es braucht manchmal ein bisschen Konzentration und manchmal ein bisschen Mühe, sich einzulesen. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, über diesen Abschnitt nicht nur die alten Erweckungsprediger zu lesen, sondern auch viele andere Prediger, also die werden heute vielleicht zu den Liberalen einordnet, von Schleiermacher angefangen. Und da gab es ja viele Prediger, die viele erreicht haben. Aber interessant war, an diesem Abschnitt wird es offenbar, wie die Predigten in zwei Ströme auseinandergehen. Für die einen war dieser Abschnitt die größte Anfechtung. Das glauben Sie kaum, aber es leuchtet natürlich schnell ein. Da wurde überall davon gesprochen, wenn ich die Natur ansehe, dann komme ich erst recht ins Zweifeln. Denn da sehe ich nicht nur die toten Schwäne auf der Vitorer Fähre, da sehe ich auch die erfrorenen Vögel. Und da sehe ich die Katze, die das Nest leer plündert. Und auf einmal kommt raus, das ist alles irgendwie ganz kompliziert. Und der Glaubenstrost ist plötzlich durch die Binsen gegangen. Verstehen Sie? Wenn ich die Natur ansehe und sage, aber das Gras ist ja nichts wert, das wird ja verbrannt. Das sagt ja das Wort Gottes selber, das Gras auf dem Felde, das Jesaja 40, das vergeht und ist verwäschlich, ist mein Leben nur wie das Heu, das man den Tieren verfüttert. Und ist mein Leben mehr als das Leben eines Vogels? Also das kann erst richtig die Zweifel nähren. Und darum genügt es uns nicht, dass wir nur eine Naturbetrachtung haben. Das ist noch schön, wenn wir aufschauen zum Firmament am Himmel und den Sternenhimmel sehen in so einer klaren Nacht, wie heute Nacht. Und dann sehen wir die Sterne, die so unabänderlich auf ihrer Bahn bleiben. Aber bei den Vögeln ist das nicht so. Die Vögel können ein sehr schlechter Trost sein. Wir kommen aber nachher doch noch drauf, wie das gemeint ist. Und wie das doch ein herrliches Trostwort für uns ist. Ist nur interessant, beim Bibellesen ist immer wieder die Frage, wo setze ich eigentlich ein? Ich finde das toll, dass Jesus immer so bildhaft gepredigt hat. Und das muss man sich eigentlich merken. Ach, da wollte ich noch ein Wort sagen, da hat die Buchhändlerin mich gebeten, vorne die zwei Andachtsbücher, wo Andreas Schäfer sagt, er kennt sie nicht. Das war mir bei diesem Andachtsbuch auf in Gottes Spur bleiben wichtig, zu zeigen und zu erzählen, wo Gott gewirkt hat. Immer an Beispielen praktischer Art erzählen und das Wort Gottes zeigen. Ich merke, bei jungen Leuten ist das wichtig, die brauchen was Anschauliches. Und der Herr Jesus hat fast immer nur in Erzählungen gepredigt. Bei Jesus gab es nicht diese schweren Lehrpredigten, wo wir manchmal auch Mühe haben, unsere Gedanken zu fassen. Und Jesus hat immer erzählt. Die Gleichnisse hat er benutzt. Er hat immer den Leuten anschaulich das deutlich gemacht. Und da hat er es an einem Punkt aufgehängt, um den es eigentlich geht. Aber ich will zunächst noch einmal sagen, warum es so schwierig ist, mit der reinen Naturbetrachtung Trost für unsere Zweifel zu kriegen. Wir kennen ja die Leute, die sagen, ich will gar nicht unter das Wort Gottes gehen, sondern ich gehe am Sonntag im Wald spazieren, das ist mir der schönste Gottesdienst. Und dann muss man immer sagen, aber die Natur kann sehr unbarmherzig und hart sein, wo ein Tsunami ganze Landstriche verwüstet, wo die Stürme toben und wo die Witterung so viel verursacht und die Überschwemmungen. Übrigens, bei uns ist so affenkalt und in Kanada ist dieses Jahr der Winter 3,5 Grad im Durchschnitt zu warm. Die haben einen ganz warmen Winter. Also die Natur ist so launisch oder die Schöpfung ist ganz verschieden, wie das alles in unserer Welt fällt. In Römer 1 sagt Paulus, Gott hat diese Welt dahingegeben. Und da sehen wir, dass eine Natur und eine Schöpfung Gottes hineingerissen ist in den Fall des Menschen. Das ist notvoll. Wir haben gleich am Anfang, das Jahr habe ich es Ihnen versucht, mit den Worten von dem Dr. Paul Müller zu sagen. Da stehen oben im Bücherladen auch zwei schöne Bücher unter Leiden prägt der Meister von dem Dr. Paul Müller. Ganz hilfreich seine Gedanken. Wo er immer sagt, diese Schöpfung ist nicht mehr im ursprünglichen Zustand. Und das ist ganz schwierig, die Natur richtig zu verstehen. Nur Glaubende können das richtig deuten. Und das mit den Sorgen ist ja auch so eine Sache. Wenn wir sorglos leben, das hat keinen Wert, wir müssen uns umtun. Wenn Sie Kinder und Enkel haben, die nicht die nötige Energie aufbringen, um einen Job sich zu bemühen und ihre Prüfungen zu machen und sich zu sorgen, ob sie es schaffen, wenn die da in der Schule sagen, ach, das ist doch alles egal, jetzt machen wir es wie die Vögel unter dem Himmel, dann kommt ja auch was Falsches raus. Sondern man muss sich mühen. Ich denke an eine unserer Mitarbeiterinnen, die im Nordwesten Ugandas ist, in einem sehr gefährdeten Gebiet. Da ist vor ein paar Tagen das passiert, dass 400 Terroristen aus einem Gefängnis ausgebrochen sind. Und jetzt hat sie gesagt, was tue ich? Die Regierung hat schon vorher 10 Soldaten dort oben hingelegt, aber die Birgit Klump, die kommt drüben von Pinstal, ganz in der Nähe, die hat gesagt, das ist noch gefährlicher. Beim Militär weiß man nicht, ob die einen bestehlen und was tun. Jetzt hat die Regierung, glaube ich, ein paar 100 Soldaten dort hochgelegt. Jetzt sagt sie, am liebsten würde ich heimgehen. Aber das sind die Sorgen, begründet. Wer will denn jetzt raten? Niemand weiß, was man tun soll. Die deutsche Botschaft weiß nicht richtig. Sie kennen alle Sorgen, die begründet sind. Was ist denn? Was kann ich tun? Soll ich mich operieren lassen mit meiner Krankheit? Soll ich eher noch einmal einen anderen Arzt zu Rate ziehen? Man muss sorgen. Man muss sich bemühen, was man tun soll. Aber wo kriegen wir denn Sicherheit? Und jetzt kommen wir an den Punkt, wie ich das lesen muss. Da steht im Vers 32 das Wort vom himmlischen Vater. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Ich kann alles immer nur in der Bibel von Jesus her richtig verstehen. Und das Erste ist, dass Jesus Herr meines Lebens sein wird. Es gibt kein verkürztes Evangelium, muss immer von der Mitte herkommen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Vorhin hat mir es einer aus ihrer Mitte erzählt. Darf es einfach so weitergeben und finde das immer wieder, da lerne ich von Ihnen, wie er sagte, ich habe lange Zeit vor Gott Angst gehabt. Und ich habe kein Vertrauen gehabt und meine Frau hat mich mitgenommen auf dem Glaubensweg. Und das ist ein ganz langer Weg, bis man dann sagen kann, mein lieber Vater im Himmel. Das ist der heilige Gott, der Herr, der sich nicht spotten lässt. Aber durch den wir Zugang haben, durch Jesus, wie Kinder zum Vater. Nein, noch viel, viel mehr. War vor einer Woche in einem Freizeitheim, da waren Männertreffen und da gab es nachher eine Aussprache und dann hat auch ein Vater, ein Mann, seinem Herzen Luft gemacht über dieses Wort vom Vater. Und das wird sicher auch immer wieder auch hier auf den Freizeiten zu Wort gekommen, weil es ja ein beliebtes Thema ist, dass viele Männer besonders heute Schwierigkeit mit dem Wort Vater haben. Weil sie sagen, ich habe so einen schwierigen Vater gehabt, jetzt kann noch alles Schlimme dazukommen, so war es dort. Er sagt, er hat mich sogar sexuell missbraucht und alles Mögliche. Viele leiden ja an ihren alten Erfahrungen und sehen das immer und hören das immer mit. Und ich habe da so versucht zu reden, habe gesagt, das Wort vom himmlischen Vater hat mit ihrem irdischen Vater überhaupt nichts zu tun. Sondern alles, was Vater heißt, hat seinen Urgrund im ewigen Gott. Wir Väter sind alle Karikaturen, schlimme Zerrbilder. Da gibt es noch alle Variationen drin. Aber das Urbild der Vaterschaft ist Gott. Ich kann Ihnen das bei allen Begriffen so zeigen, das bei der Liebe genauso. Unsere Liebe ist nur eine schwache Karikatur der Gottesliebe. Der Urgrund der Liebe, die reine Liebe gibt es nur in Gott. Es war eine ganze Portion Selbstsucht dabei, wie ich meine Frau geheiratet habe. Es war nicht bloß reine Liebe, gell? Und so, wir sind da im Leben ja nie so in dieser reinen Liebe drin. Aber wir ahnen das, wie die Gottesliebe vollkommen ist. Die Treue Gottes, Urbild der Treue. Die Wahrheit, alle Begriffe, die wir hier gebrauchen. Und erst recht, das Vateramt Gottes ist ungleich höher als alle irdischen Väter. Und wir müssen uns lösen von unseren unguten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Gott ist nicht so etwas Ähnliches wie ihr irdischer Vater. Ich habe mich an meinem Vater auch gerieben. Stark gerieben. Mein Vater kam immer zu spät. Er war ein genialer Mann. Im Gottesdienst kam der immer erst nach dem Gebet. Und deshalb, meine Frau, die wird schier verrückt mit mir. Ich bin immer eine Stunde vorher da bei der Versammlung. So war es auch hier. Ich bin noch zum Kaffee gekommen, obwohl die Bibel aber erst um 10 begann. Aber das ist mir so ein Fleisch und Blut. Und so reibt man sich ja immer an den irdischen Figuren, mit denen man aufgewachsen ist. Das sind ja immer Reaktionen. Und wir müssen uns lösen. Und manchmal, jetzt bin ich im Ruhestand und habe mich noch nicht gelöst von den traumatischen Erlebnissen. Dabei hatte ich einen glänzenden Vater und der hat uns unheimlich lieb gehabt. Aber Sie wissen, wie das so geht. Legen Sie es auf die Seite. Sie wissen, was gemeint ist. Hatte ich Ihnen erzählt von dem Religionsunterricht, wo ich da war, in der Chemiefachschule, wo eine Muslimin da war. Habe ich Ihnen nicht erzählt? Da ging es um die Religionen und die war tief verschleiert und zugehängt, wie so eine Nonne kam die daher. Und die wollten dann, ich soll was Typisches vom Christentum haben und ich habe die Geschichte vom verlorenen Sohn genommen. Da konnten wir viel drüber reden, dass wir weggelaufen sind und das Bild war alles klar, bis zu dem Augenblick, wo ich sagte, Allah ist der Vater. Nun, natürlich wissen wir, dass der christliche Gott anders ist als Allah, aber ich habe es da benutzt, weil da Muslime dabei waren, unter den Schülern türkischer Herkunft. Ich sage, wissen Sie eigentlich, dass der ewige, lebendige Gott Ihr Vater sein will? Und die wurde käsbleich. Die schlimmste Lästerung, noch viel schlimmer als Mohammed-Karikaturen, ist zu sagen, Allah sei Vater. Die Bilki Scheik hat ein interessantes Buch geschrieben, Allah mein Vater, der persische Diplomatenfrau. Also, aber das ist der Kernpunkt des Evangeliums. Ein Muslim denkt an alle komischen Sachen, hat Gott Sexualität, muss sagen, lass doch den Unsinn liegen. Sondern er will zu dir sein, wie gar kein Mensch dich mit einer Vatergüte umgibt. Und das ist der Kernvers, Vers 32. Und das ist so unglaublich. Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, du nimmst den Zweifel nicht ernst. Ja doch, den Zweifel nehme ich sehr ernst. Es gibt ja gar keinen unter uns, der nicht auch immer wieder Zweifel hat und Anfechtungen. Denn das ist ja so unglaublich, dass Gott mir, obwohl ich so böse bin, obwohl ich ihn oft nicht ehre, obwohl ich ihn vergesse, obwohl ich ihn nicht suche, dass er mir nachgeht wie kein irdischer Vater. Und das, was in der Geschichte vom verlorenen Sohn uns Jesus erzählt, ist ja so unglaublich, dass dieser Vater nach dem Lumpensohn jeden Tag Ausschau hält. Der ist doch nicht mehr wert, dass er sein Sohn heißt. Doch, der Vater sagt, umso mehr habe ich ihn lieb. Welcher irdische Vater könnte so etwas tun? Und das muss man lernen und begreifen, gerade als Christ, dass ich umgeben bin von der Vatergüte Gottes. Ich weiß noch gar nicht, wie lieb er mich hat. Und sie werden bis zu ihrem Lebensende nur ganze kleinste Stückchen davon überhaupt entdecken. Sie haben das noch gar nicht ausgeschöpft und gefunden. Wie der himmlische Vater nur Gutes mit ihnen vorhat. Und gerade wo sie mit Gott kämpfen, ringen, murren, Auflehnung empfinden, dürfen sie wissen, er hat sie lieb, mehr als ein Vater sein Kind. Er hat dich lieb, wie ein Vater sein Kind. Also wieder weg von den falschen irdischen Bildern, das ist nicht so. Jetzt sagen manche mit dem Mutterbild, ja, manche haben einen Mutterkomplex, da wird es genauso schwierig. Das ist eben in dieser Welt, dass wir überall unsere Verwundungen haben. Aber das ist schön, dass schon in der Bibel drin steht, kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und wenn die desselben vergesse, es gibt ja Rabenmütter, ich will dein nicht vergessen, siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Und da denke ich an den großen, berühmten Rechtsrat der Stadt Frankfurt, Johann Jakob Schütz, der die erste pietistische Gemeinschaftsstunde in Frankfurt geleitet hat. Johann Jakob Schütz, ein ganz bedeutender Mann, der das Lied singt, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut. Und da ist mit Mutterhänden leidet er, die seinen stetig hin und her. Da sehen wir, das ist in diesem Vateramt Gottes drin, die Milde der Mutter, die Liebe, ganz gleich, was Sie jetzt als Begriff verstehen. Und wenn die Bildhaftigkeit Sie stört, dann vergessen Sie sie eben. Es gibt traumatische Erlebnisse, die alles unwirksam machen. Auf die meisten von uns ist das eines der herrlichsten Bilder, dass ich diese Vatergüte Gottes entdecken kann. Er ist von dem alle Vaterschaft herkommt, sagt der Paulus schon mal, seinen Briefen. Alles, was Vater hat, hat seinen Ursprung in Gott. Da ist das Urbild in dieser ganzen Vollkommenheit. Und das ist zum Beispiel am schönsten gelehrt, ich durfte das in der Religionsstunde vor den Muslimen erklären, dass Jesus sagt, so sollt ihr beten, unser Vater in dem Himmel. Und das war in diesem Augenblick vor diesen gottlosen jungen Leuten ein Aha-Erlebnis ohnegleichen, dass ich mit Gott ein ganz enges Liebesverhältnis machen kann. Übrigens etwas, was kein Muslim kennt. Er kennt Angst, er kennt System, aber er hat es nicht. Und diese Liebe müssen Sie ihm bezeugen. Gott hat dich lieb, lassen Sie alles andere weg, aber bloß das bezeugen. Nie ein negatives Wort zu seiner Religion. Sie schlagen alle Türen, aber bezeugen Sie die Liebe. Erzählen Sie es von sich, wenn Sie jemand haben, im Krankenzimmer bei Sie liegen und so. Und nicht warten auf Erfolg. Das braucht oft jahrelang, bis das Wort aufgeht. Aber bezeugen Sie es Ihren Türken in Ihrer Nachbarschaft, was Liebe Gottes bedeutet. Und gerade angesichts der Sorgen, denn er kennt mich durch und durch. Er weiß schon meine Situation. Er weiß alles, was mich bewegt. Und gerade die Sorgen, meine bedrängte Lage, er kennt die Diagnose meiner Krankheit besser, als sie der Arzt kennt, der weiß das. Und jetzt spielt sich in unserem Herzen ein Kampf ab, ein Kampf, da kommen die Sorgen, wir sehen all diese Dinge, wir können es als gute, nüchterne Leute einschätzen, was alles passieren könnte. Und deshalb sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. In deinem Herzen, da wo die Sorgen dich so in deiner Seele manipulieren, musst du dich ganz ausstrecken nach dem Königreich von Jesus. Also, jetzt haben wir noch gar nicht davon gesprochen, das war ja das Hauptthema der Verkündigung von Jesus, das Königreich Gottes. Wir lesen schon in den Psalmen, dass Gott herrscht, mächtig und gewaltig, über die Meere, über die Wolken, in den Stürmen der Welt, in der Geschichte ist Gott am Werke. Aber es gibt in dieser Welt viele Bezirke. Da haben sich Menschen losgerissen und gesagt, ich will Gott nicht. Sie haben sich Götzen aufgestellt und da sagt der Paulus, die hat Gott dahin gegeben. Es kann Ihre Situation sein, dass wir uns von Gott losgerissen haben. Aber ich darf wieder danach trachten und umkehren, Buße tun und die Königsherrschaft Gottes annehmen. Wie kriege ich die Königsherrschaft Gottes? Wie ein Kind. Herr, komm du als Herr in mein Leben. Es war der Auftrag bei der Mission, ist die Königsherrschaft Gottes aufzurichten. Nicht konfessionelle Kirchen zu bauen. Die Jesusherrschaft über die Menschen auszurufen. Es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich Gottes unter allen Völkern. Dass Jesus heute Menschenherzen bezwingt und Menschen in seine Königsherrschaft hineinzieht. Das ist das schönste Thema, das wir haben, und Sie erleben das. Sie reden mit Menschen und wundern sich auf einmal, wenn Sie anfangen. Zunächst sagen Sie, ich kann das nicht. Das hat überhaupt noch niemand gekonnt. Ich sage immer wieder, wenn man es bereden könnte, das wäre gut. Es geht nicht. Ich habe Menschen nicht einmal, wenn zwei Eheleute es im Krieg miteinander haben, habe ich versucht, Einsicht zu gewinnen. Ich habe mit Leuten stundenlang reden können. Sie können gar nicht mal Schuld einsichtig machen. Wenn nicht Gott die Augen öffnet, das ist wunderbar. Und so geschieht es beim Glauben, dass Jesus als der Herr von Menschen Besitz ergreift, dass er Menschen zieht. Im Missionsdienst kann man nicht mit Gewalt irgendwas, man muss Christus muss ziehen. Er muss als König und Herr sich offenbaren. Und das tut er wunderbar. Da, wo das plötzlich geschieht, wie in ihrem Leben Raum gewonnen hat, da hat er Menschen benutzt durch ihr Zeugnis, aber dass das Reich Gottes anfängt. Und jetzt ist wichtig, dass das Reich Gottes nicht bloß da im Herzen wurzelt, in dem ersten Glaubensschritt, sondern dass die Königsherrschaft Jesu unsere Gedanken ergreift, unser Herz durch unsere Hände hindurchgeht, durch unser ganzes Tun und Fühlen trachtet nach dem Reich Gottes. Und ganz wichtig ist, dass es auch unsere Seele erfasst, unser Gemüt, dass wir ganz fröhlich und geborgen sein können. Ich habe da immer wieder gelernt von reifen Christen, gerade meine Großmutter, die eine treue Christin war und wie lang war das, über 30 Jahre Witwenschaft ertragen hat. Deren Abendgebet hat oft geheißen, gute Nacht, liebe Heiland. So sind sie in dem Vertrauensverhältnis. Ich habe dich lieb und es geht gar nicht um jetzt alle Nöte aufzusehen, sondern ich darf ruhen wie ein Kind bei der Mutter oder beim Vater. Wenn das sich durch ihr Leben hindurchzieht, diese Freude und Gelassenheit, sonst haben sie als Grubel, was ist, wenn ich schlafe, da kann ich gar nicht beten. Ach, der Vater ist doch da, der hält doch Wacht über sie und sorgen Sie sich nicht, das ist doch, er hat alles unter seiner Kontrolle. Wo da kein Widerspruchsgeist mehr in uns ist, wo nicht mehr das eigene Ich Jesus widerstreitet, da ist alles anders. Da darf ich mich kindlich ihm anvertrauen. Und jetzt ist wichtig, die Bergpredigt ist ja für Jesus Jünger geschrieben. Es hat Jesus seine Jünger gelehrt, seine Jünger traten zu ihm und Jesus sprach zu ihnen. So fängt's an. Verglaubende Leute, die können das fassen. Wir machen es nachher noch durch, was dann die Beispiele bedeuten von den Vögeln unter dem Himmel. Du musst das wissen, dass er dein Heiland herrscht. Und Menschen, die diese Beziehung zum himmlischen Vater nicht haben, die werden alles nicht verstehen. Natürlich nicht. Ich kann aus diesem kein Wort machen für das Allerweltschristentum, Feld-, Wald- und Wiesenchristentum, wo man dann irgendwo so sagt, sondern dann kommen erst recht die Zweifel, sondern das Erste muss sein, trachte danach, dass Jesus Boss, Chef deines Lebens wird, dass dein Beruf eine Sache deines Herrn wird, dass du das nicht bloß machst wegen Geld verdienen, dass deine Urlaubsgeschichten eine Sache des Herrn werden, dass du deine Lebenspläne mit Jesus beredest. Wunderbar, dass mein ganzes Leben ein Stück des Königreiches Gottes wird. Wenn Sie dem ein wenig nachgehen, jetzt bei Ihrer Bibellese, dem Wort vom Königreich Gottes, bedauere etwas, dass es heute selten vorkommt. Hier auf der langen Steinbachhöhe wird mehr davon gesprochen als in anderen Plätzen. Aber auch in den Liedern haben wir das noch viel. Reich des Herrn, brich hervor und so weiter. All die schönen Lieder vom Reich Gottes. In dieser Zeit, in der finstere Mächte in unserer Welt wüten, kommt Jesus mit seiner Macht wunderbar hervor. Und das kann unser Herr tun, selbst Ach, wie war das in Uganda, als dieser schreckliche Diktator Idi Amin geherrscht hat. Und da war unser Bischof Festo Kiwenschere mit seiner Botschaft, ich liebe Idi Amin und so. Wenn man die Geschichte noch einmal liest, wenn man das so miterlebt. Wie war das jetzt im sudanesischen Bürgerkrieg? Da war die Jesusgemeinde drin, in einem großen Frieden und 2,5 Millionen Tote. Aber eine Geborgenheit. Ja, waren die Christen nicht auch betroffen davon? Doch. Auch viele Tote gehabt. Aber sie waren ganz nah in der Ewigkeit. Einer hat mir mal gesagt von diesen Kirchenführern im Südsudan, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Sie waren so in der Königsherrschaft Jesu drin. Und wenn dann jemand starb, dann haben sie ihre Trompeten geholt und haben ihre Jesuslieder gespielt. Wissen Sie, da war auf einmal die Grenze, die wir sonst so stark sehen, zwischen dieser Welt und der kommenden Welt aufgehoben. Da war die Königsherrschaft Jesu da. Und man hat gespürt, die leben schon halb in der Ewigkeit und haben trotzdem so viel Liebe und Geborgenheit reinbringen können. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, schlagen Sie es ruhig mal auf, Matthäus 24, wo Jesus dieses Wort sagt von der Predigt des Reiches Gottes. Das ist ja gerade dieser Abschnitt, wo Jesus auch so viel vom Weltende redet. Matthäus 24, Vers 14, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich Gottes, vom Königreich Gottes in der ganzen Welt, zum Zeugnis für alle Völker. Aber gerade da, wo die Missionsboten hinausziehen und das predigen, da geht die Welt durch die Bedrängnis, oder Jesus spricht auch von den Wehen der neuen Welt, da redet er von Hunger, von teurer Zeit, von Inflation, von Christenverfolgung, von Verführung. Da geht's in der Welt drunter und drüber. Aber das Herrliche ist, dass mittendrin im Chaos Jesus seine Gottesherrschaft baut. Ihr werdet verfolgt werden, viele werden abfallen und sie werden sich verraten und es werden falsche Propheten kommen. Und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen, wie wir es jetzt erleben. Selbst unter Christen, dass plötzlich die Gottesordnungen nichts mehr wert sind. Die Liebe wird in vielen erkalt. Man redet über Liebe und es ist keine Liebe mehr drin. Aber da, wo Jesus als König angebetet wird, da wird sein Reich aufgerichtet. Wir leben heute in einer Zeit, ich sage das so gerne in meinen Missionsvorträgen, wie wir es ganz selten erleben, weltweit eine Ausbreitung der Königsherrschaft von Jesus unter Islamvölkern. Indonesien, ganz wunderbar. Und gerade dort, wo die schlimmsten Verfolgungen sind, auf der Molukkeninsel Halmahera, wo 10.000 umgekommen sind in den letzten 4 Jahren, wo 1.000 Kirchen abgebrannt wurden in Indonesien. Ein Ausbreiten des Evangeliums. Einer unserer Mitarbeiter sitzt im islamischen Punkt in Aceh. Die Tsunamiwelle war. Vor ein paar Tagen traf ich den Bruder eines Mannes, der sitzt auf Madura, sind 3 Millionen Muslime und nur 10 Christen. Das ist ein harter Boden. Aber er versucht in aller Verborgenheit Jesus zu bekennen als den König. Und wo das gelingt, dass Menschen ihrer Sehnsucht, gerade Muslime, dahin kommen. Wir haben es aus China gehört, wir sehen es aus vielen anderen Ländern in Afrika. Das kann natürlich so sein, dass das alles wieder in sich zusammensackt, wenn das nicht durch die Bibel genährt und gefestigt wird. Wenn man nicht die Christusherrschaft wirklich im Leben vertieft und dran drum kämpft, das ist ganz wichtig. In der oberflächlichen Art, wie wir heute oft unseren Glauben leben. Wir müssen durchdringen, dass Christus in Wort und Werk, in allem Wesen unser Herr ist, uns bestimmt, unsere Gedanken leitet. Es gibt kein Christentum in der billigen Art der Nachfolge. Wenn Sie sich an dieser Stelle weiter orientieren wollen, das Beste hat Dietrich Bonhoeffer dazu geschrieben in seinem Buch Nachfolge. Glauben heißt Gehorsam. Nachfolge heißt Leiden für Jesus. Leiden. Nur der Glaubende gehorcht und nur der Gehorsame glaubt. Bonhoeffer sagt, anders gibt es keinen Glauben, als in der Totalnachfolge, in der ganzen Schärfe, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat. Und wir müssen uns das wieder bewusst machen. Ich nenne Ihnen ganz bewusst den Namen Dietrich Bonhoeffer, weil er nicht zu den Pietisten gerechnet wird. Er ist erst im Lauf seines schweren Lebens immer tiefer in die Schrift hineingeführt worden. Und Jesus hat ihn dorthin geführt, durch das Wort. Ganz wunderbar, wie man das einfach, Sie kriegen das auch wahrscheinlich in einer Bibliothek, zumindest in einer Universitätsbibliothek ausgeliehen, Sie müssen nicht alles kaufen, aber wenn Sie das lesen, wie der das hart gesagt hat an Bonhoeffer und durch sein Leben bekräftigt hat, die Königsherrschaft von Jesus, die ist der Grund für mein sorgloses Leben. Wenn ich weiß, Jesus hat mein Leben in der Hand. Ich habe da tolle Dinge erlebt in meiner Gemeindearbeit. Da war ein Unternehmer, der ist bei der Firma Bosch ausgeschieden, weil er sagt, ich kann das als Christ nicht verantworten, wie ich da meine Untergebenen drücken muss. Ich will das wirklich mit Jesus ganz neu machen. Dann zog er in den Schwarzwald und hat eine Firma gegründet und war Zulieferer in der Automobilbranche. Und von heute auf morgen hat ihm einer dieser Werke, für die er gearbeitet hat, den Auftrag entzogen. Aber das hat bei ihm 60% seines Umsatzes gemacht. Und er hat mir die Not geschildert und haben wir gebetet. Aber 3 Tage später ruft er mir an und sagt, jetzt waren schon Herren auf meinem Hof und ich bin hinaus, was sie wollen. Dann hatten die gesagt, wir haben gehört, hier gibt es eine Zwangsversteigerung. Das heißt, gibt's noch nicht. Gerade Auftrag entzogen und die Sparkasse kommt schon und schickt die Leute zur Zwangsversteigerung. Er hat noch gar nichts mit der Sparkasse besprochen. Das haben die schon untereinander ausgemacht, wie das von gelöst wird. Und da sind wir auf die Knie gegangen. Und das sind atemberaubende Dinge, was Gott tun kann. Wir wollen auch von den Wundern Gottes reden. Mein Bruder Rolf hat sehr schwer Krebs. Wurde operiert im Marienhospital in Stuttgart. Der Professor konnte nichts alles rausoperieren. Und seit vielen Jahren ist er ohne Befund, obwohl der Chirurg nicht alles rausoperieren konnte. Mein Bruder sagt immer, ich will nüchtern bleiben. Es kommt irgendwann doch wieder. Der Onkologe, der Dr. Ficht, noch ein gläubiger Mann, sagt, ich kann die Krankenakten lesen, wie ich will. Ich staune, was Gott tut. Gott tut Wunder aller Stille. Aber wir können Gott nicht drauf festnageln. Wir wollen nüchtern bleiben. Wir tragen ein Verfallsdatum, das Gott kennt. Und da wollen wir ihm gar nicht widersprechen. Wir wollen bloß wissen, immer wieder, wo es jetzt in unserem Leben kommt. Gott sorgt, Gott kann, Gott hat die Macht, er hat es unter seiner Kontrolle. Das ist das Wichtige, still zu werden in ihm. Ein anderer Mann war in der Umgebung von Stuttgart der größte Steuerberater, das größte Büro gehabt, war allein haftender Gesellschafter einer großen Hausbaufirma. Da ging es um einen Millionenkonkurs. 2 Jahre lang hat es abgewickelt. Und er war zum ersten Mal dabei, wir waren im Brüderbund auf einer Freizeit und ich hatte das Thema von Nommensen, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Dann wollen wir das durch die Bibel machen, mit Gott rechnen wie mit Zahlen, war der Missionar Ludwig Nommensen, der das Motto gehabt hat. Der kam nicht zu einer Bibelarbeit, weil er sich geärgert hat und gesagt, ich als Geschäftsmann weiß doch, ich muss mit Zahlen rechnen, was soll da Gott damit? Seine Frau war gläubig. Und er hat sich über seinem Konkurs bekehrt. Und am Ende haben die Gläubiger eine Millionenschuld getragen. Dieser Herr Doktor so und so ist heute ein großer Mann des Reiches Gottes und erzählt immer wieder von dem Wunder, wie er Gottes Hilfe erfahren. Das gibt's auch. Und andere wie Friedrich Hensler mussten den Konkurs erleben, obwohl sie immer nur Gott dienen wollten. Verstehen Sie? Das Wichtige ist, dass ich sage, Friedrich Hensler hat gesagt, Gott weiß, wozu das gut ist und wenn nur etwas für seine Herrschaft, für sein Reich herauskommt. Wenn Sie so sprechen können, das ist wichtig, dann sehen Sie das entscheidend an, wie kann ich etwas tun zur Ehre und zum Lobe Gottes. Jetzt deshalb mit den Problemen, mit den Vögeln unter dem Himmel. Es ist wunderbar, wie Gott in seiner Güte bis in die Details unseres Lebens wirkt, in die wunderbaren Blumen. Ich bin einmal unter den vielen Israelreisen, die ich machen durfte, in Israel gewesen im Februar. Sie ahnen es nicht, was das ist in Galiläa. Die ganzen Wiesen voller Blumen. Ganz gelb um den See Genezareth. Wenn Sie hinaufgehen auf den Golan, die Alpenveilchen, ganze Wälder voll mit lauter Alpenveilchen, oben in Jordanquellen, das hat Jesus gemeint. Unkraut. Und das sprießt so, unser Gott liebt die Fülle, wie er uns beschenkt mit Gutem. Wir kriegen es doch nicht mehr hin. Viele von Ihnen haben noch die Hungerjahre erlebt. Wie hat uns Gott überschüttet mit Gutem? Wir sollten nie aufhören zum Danken und zum Loben. Aber das Zentrum bleibt für uns Römer 8. Ist Gott für uns, wer kann jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines Sohnes nicht verschont, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Dann auf einmal kommt die Rangfolge richtig her. Dann sind die leiblichen Dinge nicht mehr das Thema, das vorne ansteht, sondern nur noch wichtig, dass ich bei Jesus bin. Ich habe entdeckt in meinem Leben, dass die größte Bereicherung geschieht, wenn man Krankenbesuche macht. Machen Sie auch so gern Krankenbesuche? Also ich muss nicht zugeben, zunächst bin ich mal träge und faul und versuche mich zu drücken. Aber dann geht man hin, was Gott uns bereit hat. Da liegt jemand da und wenn man sich überlegt, sagt, ich weiß gar nicht, was ich da als Trost sagen soll. Und dann redet der Kranke und erzählt, wie er die Nähe von Jesus erlebt. Da bleibt einem die Spucke weg. Das kann man gar nicht fassen. Das gibt's doch nicht, dass Menschen so geborgen sind, dass Menschen so im Frieden sind, sich nicht auflehnen, weil Christus so überwältigend seine Macht zeigt an Menschen in großen Sorgen, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, die aber geborgen sind in der Jesusnähe. Und die muss man suchen. Dort ist das einzige Heilmittel. Das braucht man so. Ich brauche mein Heimatrecht im Himmel. Dort muss ich drin sein, damit der Mammon mit seinen Sorgen mich nicht beherrschen kann. Wenn Sie es wissen wollen, Sie können Ihr Leben gar nicht absichern. Kann man nicht. Wenn Sie sagen, wie soll ich es mal machen und im Pflegeheim und wie wird es überhaupt gehen? Wir wissen es nicht. Wir können nur sagen, lieber Herr, du wirst recht machen. Meine Schwiegermutter hat so arg Angst vorm Sterben gehabt. Sie hat es ganz selten rausgelassen, war richtig schwierig. Sie wollte dann unbedingt ins Altenheim und da war es dann besonders schlimm, dass man zu ihrem Zimmer immer das Pflegeheim durch musste. Und Sie wissen, da gibt es dann so einen Duft drin. Und sie hat es kaum ertragen, sie war da so ästhetisch und so. Und der Herr hat sie heimgeholt durch eine Embolie bei Nacht, wie im Traum. Verstehen Sie, lassen Sie ihn doch sorgen, jede Sorge ist umsonst. Sie werden einmal in der Ewigkeit nur danken können und sagen, wie er es mit meinen Enkeln gemacht hat. Ich habe mich so gesorgt, er hat es recht gemacht. Er hat es geführt. Und deshalb das Letzte, mutig vorwärts. Wenn Jesus der König unseres Lebens ist, dann können wir jeden Tag nur staunen über seine Güte. Heute ist mit den Kleidern natürlich nimmer nötig, sich zu schauen. Heute muss man sich nur überlegen, wie man den Kleiderschrank wieder leer kriegt. Man hat viel zu viel. Und beim Essen ist immer wieder nötig, dass man sagt, wo kann ich denn verzichten, dass ich hier auch bei dieser guten Kost nicht zu viel zunehme. Aber es schmeckt halt so gut. Also, aber ich erlebe es in vielen anderen Dingen, wo man plötzlich erlebt und sagt, auf einem schweren Weg, dann schickt der Herr seine Boten uns voran, dann trifft man plötzlich. Es sind so viele Umstände. Und überall sieht man, das freundliche Angesicht des lieben Vaters im Himmel, da hat uns Jesus den Weg zum himmlischen Vater erschlossen. Georg Neumark hat das schöne Lied gedichtet, wer nur den lieben Gott lässt walten. Das hat er gedichtet, nachdem er ausgeraubt wurde im 30-jährigen Krieg. Es war alles unklar. Auf dem Weg, wo kriege ich überhaupt ein Einkommen? Er hat sich selber zugesungen. Den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott im Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Und ich finde das trotzdem so schön, den ganzen Reichtum, auch die neuen Lieder und die alten Lieder, ich tue es immer auf den Text hin prüfen. Und wenn es die anderen immer singen, dann will ich sie bei mir daheim singen. Und wenn ich im Auto unterwegs bin, da stört sich niemand an meiner rauen Stimme, dann singe ich diese Lieder und dann kriegt man einen ganz frohen Geist. Lassen Sie mich schließen mit einer Erfahrung, die unsere Mitarbeiter gemacht haben in den Philippinen. Das war zu der Zeit, als diese Bootsflüchtlinge dort im südchinesischen Meer getrieben haben. Das waren ja Flüchtlinge, die aus Vietnam weggegangen sind und da sind viele dann aufgegriffen worden. Die hat man in große Lager am Pinatubo gebracht. Riesige Flüchtlingslager, wo diese Menschen gewartet haben. Die meisten von ihnen wollten nach USA ein Asyl bekommen. Und da waren verschiedene Krankenschwestern von uns dort tätig. Das war sehr schön. Da gab's eine laotische Gemeinde, eine kambodschanische Gemeinde, eine vietnamesische Gemeinde. Und viele sind zum Glauben gekommen dort dabei. Aber es war ein ganz schreckliches Unglück, als der Pinatubo, das ist ein großer Vulkanberg, explodiert ist. Und ein riesiger Aschenregen sich ergossen hat über die ganze Gegend. Riesige Massen Asche lag über dem ganzen Land. Und eine unserer Schwestern hat sich besonders gemüht um diese Ureinwohner, diese Negritos, das sind schwarze Philippinen, und die werden so behandelt, wie bei uns die Zigeuner behandelt wurden. Die hat man geächtet, weil sie nicht volksgleich waren, rassistisch unterdrückt, und die lebten dann irgendwo im Urwald, und da hat die eine Schwester gesagt, da möchte ich neben meiner Flüchtlingstätigkeit noch den Negritos helfen, hat dann schließlich von uns sich einen Ochsen bezahlen lassen und Pflug, und dann haben sie angebaut, und jetzt kam der Aschenregen. Und sie hat ganz verzweifelt heimgeschrieben, es ist furchtbar, es ist alles kaputt. Bis man gemerkt hat, das ist das wunderbarste Fruchtbarmacher, Fertilizer, also Humus, ja, Bodenergänzung, weil da sind die ganzen Stoffe drin. Es gibt überhaupt nichts so Gutes. Die haben in den nächsten Jahren die wunderbarsten Früchte geerntet. Ich wünsche, dass Sie so etwas Ähnliches erleben. Was böse scheint, ist gut gemeint. Er ist doch nimmermehr mein Feind und gibt nur Liebesschläge. Unser Gott hat es gut mit uns vor, und ich brauche auch bei den schweren Lasten nie denken, es sei etwas Unüberwindliches, sonst eine ganz wunderbare Sache, wie Gott uns beschenkt und uns glücklich macht, auch bei den Lasten. Und wir dürfen seine Nähe erfahren. Er ist ganz nah bei dir, in deiner Last, in deinen Sorgen. Wir wollen beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass wir das jetzt wissen dürfen. Aber es ist oft so schwierig, bis das in unsere Gefühle, in unser Gemüt hineingeht. Gib uns dieses Trachten richtig. Nach deinem Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und wir bitten jetzt ganz besonders auch die unter uns, die heute angefochten und ganz besonders belastet sind, auch die, die krank sind, dass du ihnen ganz nahe bist, in deiner Nähe, in deiner Gegenwart. Und wir wollen dir jetzt auch danken, weil wir das so oft erlebt haben. Wir haben es noch gar nie richtig genug gesagt. Wie wunderbar du uns aus vielen Nöten herausgeführt hast, wo wir meinten, es sei alles aus. Und es waren Segenszeiten. Gerade die dunklen Lebensabschnitte waren besondere Zeiten deines Segens. Vielen Dank. Amen.